Herzlich willkommen zu einer Sondersendung zum Thema Polizeigewalt in psychischen Krisen. Ihr hört den Bermuda-Funk, das freie Radio Rhein-Neckar. In Mannheim auf den Frequenzen 89,6 MHz, in Heidelberg auf der Frequenz 105,4 MHz oder im Livestream auf bermudafunk.org. Am 2. Mai 2022 wurde Ante P. bei einem Polizeieinsatz getötet. Seitdem kämpft die Familie von Ante um Gerechtigkeit. Die Initiative 2. Mai, die sich kurzerhand gegründet hat, unterstützt die Familie dabei und hat den Prozess kritisch begleitet und beobachtet. Sie vernetzt sich mit anderen Initiativen, sammelt und veröffentlicht Informationen und hat auch einen Spendenaufruf gestartet, um die Gerichtskosten der Familie für die Revision zu decken. Immer wieder entsteht ein Narrativ über Menschen in psychischen Krisen, dass sie gefährlich werden, und das lässt sich wissenschaftlich aber gar nicht halten. Polizeigewalt wird oft als Einzelfall dargestellt. Thomas Feltes, Professor für Kriminologie und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, schätzt, dass sich ca. 2/3 der von der Polizei getöteten Menschen in einer psychischen Krise befunden haben. Er beschreibt auch, dass der Umgang der Polizei mit Menschen in solchen Situationen sehr problematisch ist und dass die Polizei die Situationen oft eskaliert. Daran anschließend stellt sich die Frage, warum die Polizei als passende Ansprechpartnerin gilt, wenn gleichzeitig so viele Menschen in den Einsätzen sterben. Auch darum wird es in dieser Sendung gehen. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen. In dieser 2-stündigen Sendung wird ein Mitschnitt einer Veranstaltung gesendet. Sie fand am 31.07.2024 im Haus für Vielfalt und Engagement statt. Das ist in der Mannheimer Neckarstadt. Ihr Titel lautete Polizeieinsätze in psychischen Krisensituationen. Sie wurde in einer Kooperation von Input, dem Antidiskriminierungsbüro Mannheim und der Initiative 2. Mai organisiert. Input ist ein Teil der Fachschaft für politische Bildung im JUZ Mannheim, dem Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr. Mehr über das Antidiskriminierungsbüro erfahrt ihr auf der Webseite www.adb-mannheim.de. Dort erhaltet ihr unter anderem Infos, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr Diskriminierungen erlebt bzw. überlebt. Über die Initiative 2. Mai habe ich eben schon ein bisschen was erzählt. Wer mehr wissen möchte, kann gern auf der Website vorbeischauen. www.2mai-mannheim.de. Dort findet ihr unter anderem Redebeiträge von verschiedenen Kundgebungen, eine umfangreiche Zwischenbilanz aus der Prozessbeobachtung Anfang diesen Jahres, aber auch Infos zur Spendenkampagne. Die Veranstaltung von diesen 3 Organisationen, die ich euch jetzt gleich einspiele, fand hybrid statt und wurde aufgezeichnet. An einigen Stellen war die Aufnahmequalität leider nicht so gut, sodass wir ein paar Beiträge rekonstruieren mussten und diese dann neu eingesprochen haben. Das wurde dann im Mitschnitt jeweils auch dementsprechend markiert. Und dann geht's jetzt auch schon los. Dies ist der Mitschnitt zur Veranstaltung Polizeieinsätze in psychischen Krisensituationen vom 31.07.2024 in Mannheim.
Okay, hallo alle miteinander. Mein Name ist Jascha und ich bin die Awareness-Person für unsere gemeinsame Zeit heute. Für alle, die noch nicht wissen, was Awareness bedeutet, wir hier vom Antidiskriminierungsbüro möchten einen Raum der Fürsorge und gegen Diskriminierung füreinander schaffen. Wir wissen, dass Gewalt eine Realität unserer Gesellschaft ist. Damit das aber nicht unbeantwortet bleibt, bin ich heute hier. Um für euch da zu sein, zu unterstützen und gegebenenfalls auch die Grenzen unseres Miteinanders durchzusetzen. Solltet ihr euch zu einem Zeitpunkt unwohl fühlen, nehmt es euch heraus, den Raum zu verlassen, kurz durchzuatmen und wiederzukommen. Gerne auch gemeinsam mit mir. Unsere Veranstaltung beginnt jetzt in Kürze. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch mal schnell ein Wasser holen. Wir haben auch einige Fidgets hier. Das sind kleine Spielzeuge zur Selbstregulation. Bringt sie am Ende der Veranstaltung bitte wieder mit zurück. Ich werde auch kurz nach der Veranstaltung ansprechbar sein. Ihr könnt aber auch uns im Nachgang anschreiben. Und noch ein Hinweis, heute wird der SWR online zugeschaltet sein. Dieser möchte einige Mitschnitte machen. Falls ihr in unserem späteren Austausch, in unserer Fragerunde nicht möchtet, dass eure Stimme mit genannt werden soll, dann macht bitte ein kurzes Statement dazu. Wir haben auch eine andere Gruppe hier, die eine Videoaufnahme, eine Tonaufnahme macht. Macht das bitte auch in diesem Fall. Wir würden ansonsten alle anderen bitten, keine Fotos von den ZuschauerInnen hier heute zu machen. Das Podium ist an sich frei, aber wenn ihr das wollt, bitte nur mit Anfrage und respektiert die Persönlichkeitsrechte anderer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
So, funktioniert? Ja, funktioniert. Man hört sich doppelt, aber das kriegen wir hin. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ihr trotz dieser sommerlichen Hitze es tatsächlich so zahlreich hierher geschafft habt. Ich möchte euch im Namen von Input, der Initiative 2. Mai und dem Antidiskriminierungsbüro Mannheim herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Angelina Weinbender. Ich werde den heutigen Abend moderieren. Ich bin aktiv in der Initiative 2. Mai, spreche aber heute in meiner offiziellen Funktion als Mitarbeiterin im Antidiskriminierungsbüro Mannheim. Ich leite im Antidiskriminierungsbüro ein Projekt, das darauf abzielt, Beratungsstrukturen zum Diskriminierungsschutz bei polizeilichem Handeln zu stärken. Die heutige Veranstaltung ist in dieser Form eben durch die Förderung des Projekts, durch das Bundesprogramm Respektland und die Rosa-Luxemburg-Stiftung möglich. Deswegen möchte ich euch bitten, euch in eine anwesenden, teilnehmenden Liste einzutragen. Max wird sie rumgehen lassen. Genau, das ist wichtig für uns, damit wir das Ganze entsprechend auch in Zukunft noch durchführen können. Genau. Jascha hat ja auch darauf hingewiesen, dass wir heute ganz besonders darauf achten wollen, dass wir hier rücksichtsvoll, verantwortungsbewusst und solidarisch miteinander umgehen und im Zweifelsfall sich gerne, wie gesagt, an Jalcin Jascha wenden. Genau. Nun möchte ich aber auch offiziell unsere Referentin begrüßen. Das ist einmal Antonia Paponia. Die Schwester von Ante P., der am 2. Mai 2022 beim Polizeieinsatz erstickt wurde. Antonia kämpft seitdem dafür, dass die Landesregierung und die Polizei Verantwortung für diesen tödlichen Polizeieinsatz übernehmen. Sie wird uns heute davon berichten, was ihrem Bruder am 2. Mai widerfahren ist und gemeinsam mit Dr. Sefta Can Aslan den anschließenden Gerichtsprozess kritisch beleuchten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, danke. Genau. Und ich möchte auch natürlich ganz herzlich Carina Keppel begrüßen. Du hattest ja eine etwas weitere Anreise, danke, dass du den Weg auf dich genommen hast bei den Temperaturen. Carina hat eigene Erfahrungen mit psychischen Krisensituationen, arbeitet seit vielen Jahren mit Menschen mit psychischer Diagnose und setzt sich auf unterschiedlichen Ebenen für die Rechte von Menschen mit psychischen Krisenerfahrungen ein. Sie wird heute erläutern, was Menschen in psychischen Krisensituationen benötigen und ausführen, weshalb die Polizei bei solchen Fällen keine Hilfsoption ist. Liebe Carina, schön, dass du da bist. Genau. Noch kurz zur Erläuterung des allgemeinen Ablaufs. Wir werden zunächst einen Input von Antonia und Sefta hören und im Anschluss dann den Beitrag von Carina, jeweils 20 Minuten. Danach werde ich den Raum für eure Fragen öffnen und für die Fragen im Online-Chat, also dass sich da auch alle herzlich willkommen fühlen. Ich glaube, da sind auch schon ein paar dazugeschaltet. Genau, wie viele haben wir denn, wenn ich fragen darf, so aus Neugier? 25, genau, haben sich also auch online dazugeschaltet. Auch an alle online zu Hause herzlich willkommen. Genau, ich möchte, wenn ich dann später den Raum für Fragen eröffne, euch noch darum bitten, darauf zu achten, dass eure Fragen und Statements den zeitlichen Rahmen nicht sprengen und Raum für andere auch lassen. Und um Verständnis bitten, wenn ich dann gegebenenfalls einfach auch unterbrechen werde. Vor allem, wenn es auch darum geht, eigene Erfahrungen zu teilen, wird es, glaube ich, in diesem Raum hier schwierig sein, das im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung angemessen aufzugreifen. Ich möchte euch daher bitten, in den Fällen sich gerne an Yalcin Yasha zu wenden. Genau, Yalcin wird dann entsprechenden Raum eröffnen. Genau, danke für euer Verständnis. Okay, also wir möchten uns heute mit Polizeieinsätzen in psychischen Krisensituationen auseinandersetzen. Ein Problemfeld, hallo? Brauche ich gar keinen? Doch, brauche ich? Okay. Ein Problem, hört ihr mich dann jetzt noch alle? Okay. Ja, besser sogar, umso besser, genau. Schön. Also, wir sprechen heute über Polizeieinsätze in psychischen Krisensituationen. Ein Problemfeld, das uns insbesondere, aber nicht nur hier in Mannheim, spätestens seit dem Mord an Ante P. am 2. Mai 2022 beschäftigt. Seitdem sind in Mannheim weitere Menschen in psychischen Krisensituationen durch Polizeieinsätze ums Leben gekommen. Kurz nach Antes Tod stirbt am 10. Mai 2022 ein weiterer Mensch in psychischen Krisensituationen durch Schusswaffengebrauch der Polizei in seiner Wohnung. Am 23.12.2023 erschießt die Polizei Ertekin Özkan und am 23. April 2024 einen weiteren Menschen in einer psychischen Krise, in einem psychischen Krisenzustand an der Universität Mannheim. Oftmals erfährt die Öffentlichkeit erst von diesen Vorfällen, wenn es Videoaufnahmen gibt oder wenn Opferangehörige und Initiativen öffentlich Aufmerksamkeit erzeugen. Daher sind uns die Namen vieler Opfer gar nicht bekannt. Dass wir die Namen von Ante und Ertekin hier in Mannheim kennen, liegt unter anderem an dem Engagement der Hinterbliebenen und der Initiative 2. Mai. Antonia, spätestens seit dem Gerichtsprozess gegen die beiden Polizeibeamten, die deinen Bruder ums Leben gebracht haben, trittst du in die Öffentlichkeit, du gibst Interviews, du hältst Reden bei Kundgebungen, du sitzt auf Podien, so wie hier heute. Was ist am 2. Mai 2022 passiert?
Genau. Mein Bruder litt seit seinem 23. Lebensjahr in einer Psychose. Er lebte selbstständig in Mannheim in einer eigenen Wohnung und begab sich, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte, am 2. Mai 2022 freiwillig mit einer Mitarbeiterin des ZI, wo er therapeutisch angebunden war, dorthin, um stationär aufgenommen zu werden. Er sollte in die offene Station aufgenommen werden. Mein Bruder kam dort an, kam auf die Station, hat alle begrüßt und hat dann irgendwann entschieden, wieder zu gehen. Warum, wissen wir nicht. Er ist dann Richtung Marktplatz gelaufen. Der behandelnde Arzt ist ihm hinterhergelaufen und konnte ihn nicht dazu bewegen, zurückzukehren ins ZI. Daraufhin hat er bei der H4-Wache geklingelt und hat dort den Polizeibeamten mitgeteilt, dass mein Bruder aufgrund von einer Eigengefährdung bitte zurück ins ZI gebracht werden soll. Daraufhin sind zwei Polizeibeamte ihm hinterhergelaufen und es gab eine verbale Ansprache von zwei Sätzen. Der eine Polizeibeamte sagte zu ihm, er soll bitte mit zurückkommen. Mein Bruder ist einfach weitergelaufen. Dann hat ihn der eine Polizeibeamte am Arm gepackt. Mein Bruder hat sich entrissen, ist weiter Richtung Marktplatz gelaufen. Die zwei Polizeibeamten haben ihm daraufhin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Das hat nicht gewirkt, laut deren Aussage. Er ist dann weiter zum Marktplatz gelaufen, vor die Metzgerei. Es gibt dort quasi so eine Metzgerei und ein türkisches Café. An diesem Tag war Bayram, Zuckerfest und die Straßen waren sehr, sehr belebt. Es waren sehr viele Menschen auf der Straße an diesem Tag. Mein Bruder ist gelaufen, der eine Polizeibeamte hat ihn zu Boden gerissen. Und sie haben versucht, quasi ihn zu fixieren und ihn in Handschellen zu legen. Mein Bruder hat sich gewehrt, hat um Hilfe gerufen. Daraufhin hat sich eine große Menschenmenge gebildet. Und die Menschen haben gesagt zu den Polizeibeamten, hört auf, der Mann tut doch nichts. Genau. Daraufhin hat ein Polizeibeamter ihm zwei Faustschläge gegen den Kopf quasi verpasst. Und laut Zeugenaussagen äußerte der Polizeibeamte nach den Schlägen, wenn du keine Ruhe gibst, dann gibt es noch ein paar. Genau. Und nach den ersten zwei Schlägen hat er dann noch zwei Faustschläge quasi versetzt bekommen. Man hat ihn dann fixiert, hat ihn in Handschellen gelegt, hat auf ihm gekniet. Nach den Schlägen hat mein Bruder Nasenbluten bekommen. Eine Frau, die in der Menge stand, ist in die Bäckerei gelaufen, hat Wasser geholt, hat gesagt, gib dem Mann Wasser. Der eine Zeuge hat gesagt, der Mann atmet nicht mehr. Der Polizeibeamte antwortete daraufhin, doch, er atmet noch, und man hat ihn 6 Minuten lang unversorgt liegen gelassen. Mein Bruder verstarb am Marktplatz. Es gab viele, viele Zeugen, viele, viele Videoaufnahmen. Die Videoaufnahmen gingen direkt viral danach. Und es wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Gegen den einen Polizeibeamten, gegen den einen Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge und dem anderen wegen unterlassener Hilfeleistung. Genau, so viel zum 2. Mai.
Danke. In einer Pressemitteilung vom 19. Juni diesen Jahres macht die Initiative 2. Mai darauf aufmerksam, dass eben diskriminierende Polizeigewalt kein Einzelfall ist und ein ja, tatsächlich bundesweites, sogar europaweites Problem darstellt. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, immer mehr Angehörige von Opfern von Polizeigewalt und von rassistischer Gewalt ermitteln in ihren Fällen selbst. Die wenigsten Fälle von Polizeigewalt gelangen vor Gericht, noch weniger Fälle führen zu einer Verurteilung. Selbstorganisierte ProzessbeobachterInnen halten immer wieder fest, Polizeizeuginnen wird mehr Glauben geschenkt, migrantisch gelesenen Zeuginnen werden als unglaubwürdig dargestellt, filmende Zeuginnen, die Zivilcourage zeigen, tauchen vor Gericht als aggressive Schaulustige auf. Strafverteidiger argumentieren in den überwiegenden Fällen von Polizeigewalt, dass Herzversagen oder Selbstmord zum Tod der Opfer geführt hätten. Und diese Aussagen werden dann meist mit teuren Privatgutachten gestützt. Und eine Studie von Tobias Singelstein bestätigt das Ganze. Demnach kommt tatsächlich weniger als 2% der Fälle von Polizeigewalt vor Gericht und weniger als 1% enden mit einer Verurteilung. Im Fall von deinem Bruder Antonia kam es tatsächlich sowohl zu einem Gerichtsverfahren als auch zu einer Verurteilung. Du bemühst dich seitdem um ein Revisionsverfahren. Was kritisierst du und auch die Initiative 2. Mai an dem Verfahren? Und warum ist das Urteil deiner Ansicht nach ungenügend?
Von Seiten des Gerichts wurde ein Gutachten der Rechtsmedizin Heidelberg eingeholt, das zu der Feststellung kam, dass mein Bruder an einem lagebedingten Erstickungstod verstorben ist. Genau, daraufhin hat die Verteidigung zwei Privatgutachten in Auftrag gegeben, die das Gutachten der Rechtsmedizin Heidelberg ausgehebelt haben und alles auf Vorerkrankungen und Herzerkrankungen quasi geschoben haben. Und man muss dazu sagen, diese Privatgutachter waren bei der Obduktion nicht dabei und wurden auch privat bezahlt, um dieses Gutachten zu erstellen. Das heißt, das einzige unabhängige Gutachten war das von der Rechtsmedizin Heidelberg. Die Gutachter, die Privatgutachter traten sehr, sehr aggressiv auf vor Gericht. Der eine Gutachter äußerte, dass übergewichtige Menschen, die am Strand liegen, ja auch nicht ersticken und dass ja allgemein bekannt sei, dass von schizophrenen Menschen eine Gefahr ausgeht. Genau. Die Verteidigung, die sprach mehrfach von einer Festnahme, derer sich mein Bruder widersetzt habe und von einer Notfallsituation für die Beamten, weil mein Bruder hätte ja einen gefährlichen Gegenstand aus der Tasche holen können. Die Eigengefährdung hätte ja umswitchen können in eine Fremdgefährdung. Er hätte ja auf die Straße rennen können und Verkehrsteilnehmer behindern können. Und deshalb seien die Schläge gegen den Kopf notwendig gewesen, aufgrund von Eigenschutz. Genau. Die Rechtsmedizinerin von Heidelberg beschreibt die letzten Minuten meines Bruders als Todeskampf. Er hat versucht, dieser Situation zu entkommen, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Und das wurde komplett umgedeutet im Verfahren von der Gegenseite. Die zivilen Zeugen, die wurden sehr, sehr aggressiv befragt. Viele haben dann gesagt, sie sagen jetzt nichts mehr. Einer hat gesagt, man soll bitte aufhören, ihn so zu befragen. Er leidet an Panikattacken und wenn man ihn so befragt, dann bekommt er Panikattacken. Also es wurde sehr, sehr aggressiv vorgegangen. Im Gegensatz zu den Polizisten, die als Zeugen ausgesagt haben, denen wurde viel mehr Glaubwürdigkeit geschenkt. Und genau.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass deine Mutter gesagt hat, sowohl während des Prozesses als auch danach, dass für sie, sorry, ich habe gerade eine angeschlagene Stimme, die Mutter von Antonia und Ante hat nach dem Prozess gesagt, für sie ist ihr Sohn ein zweites Mal gestorben in dem Prozess. Zum einen, weil weil die Art, wie über ihn gesprochen wurde, so schlimm war und so diskriminierend und überhaupt nicht ihrem Sohn als Menschen gerecht wurde. Genau, dass sie gesagt hat, für mich ist er hier ein zweites Mal gestorben. Und das fand ich, völlig verständlich, also auch aus der Perspektive von uns als Prozessbegleitung, die quasi nicht mit bei der Nebenklage sitzen. Das war also so viel Stigmatisierung. Wir hatten jetzt von Antonia ein paar Beispiele gehört, was die Verteidigung, der Gutachter der Verteidigung gesagt hat, was die Verteidigung vorgebracht hat. Und deswegen, das war ein Schlag ins Gesicht von allen Menschen mit psychischen Diagnosen. Und das war wirklich schlimm. Eine Sache noch, weil du hast es gerade gesagt, wir versuchen oder Antonia und ihre Mutter versuchen gerade Revision einzulegen oder haben Revision eingelegt und es wird wahrscheinlich zu einem oder hoffentlich zu einem weiteren Verfahren kommen und das kostet alles unglaublich viel Geld. Deswegen würde ich euch darum bitten, vielleicht, ich weiß nicht, wer von uns die Spendendose dabei habt, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, hier sind ja schon einige Leute im Raum oder auch die, die online mit dabei sind, unterstützt die Spendenkampagne, gebt ein paar Euro, das hilft, also wirklich jeder Euro hilft gerade den Angehörigen, um Gerechtigkeit irgendwie noch zu erreichen.
Ja, bitte, ich wollte auch fragen, das Urteil, also was zu welchem Urteil ist der Richter gekommen in dem Fall?
Genau. Der eine Polizeibeamte wurde freigesprochen und der andere verurteilt wegen Körperverletzung im Amt und das also auf Bewährung, und das heißt, dass beide Polizeibeamte in den Polizeidienst zurückkehren.
Also die Strafe, es gab dann eine Geldstrafe für den einen Polizeibeamten von insgesamt 6.000 Euro. Das hat mit den Tagessätzen zu tun, die mit seinem Einkommen zu tun haben. Genau, und als dann eben gesagt wurde, so und so viel Tagessätze, 50 Euro, da gab es einen empörten Schrei im Gerichtssaal. Da hat eine Person gerufen, 50 Euro für ein Menschenleben, und hat damit zum Ausdruck gebracht, was vielen, die den Prozess schon lange begleitet haben, auch in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist.
Danke erstmal dafür. Wenn ihr keine weiteren Punkte habt, würde ich tatsächlich zu Carina kommen. Carina, du hast ja jetzt auch die Schilderung gerade zu Beginn von Antonia mitbekommen, wie der Arzt, wie auch die Polizei eben auf Ante reagiert haben. Mir stellt sich da immer die Frage, ob und wie man eigentlich hätte Ante an diesem Tag helfen können sollen. Vielleicht daher auch aus deiner Erfahrung und deiner Auseinandersetzung mit dem Thema, was benötigen Menschen, die in einer psychischen Krise sich befinden, beziehungsweise kann man solche Krisensituationen vermeiden oder abmildern auch, dass die sich nicht steigern? Genau, das.
Mir sind jetzt bei den Schilderungen erstmal ganz viele Fragen gekommen. Also wenn er ja freiwillig ins Krankenhaus gegangen ist und dann aus welchen Gründen auch immer entschieden hat, wieder zu gehen, wo kam dann überhaupt der Gedanke einer Selbstgefährdung her? Und wenn er das geäußert hat bei dem Arzt und er deswegen besorgt war, also für mich sind so viele Fragen, dass ein Arzt überhaupt dann hinterhergeht. Ich verstehe super viel nicht an diesem, was da passiert ist, und frage mich, wieso sind da so viele Sachen sehr ungewöhnlich gelaufen? Also so nach meinem Kenntnisstand. Ich kriege es auch mit, dass Menschen in die Klinik gehen und sich dann umentscheiden aus irgendwelchen Gründen. Da muss es ja schon eine sehr konkrete und unmittelbare Selbstgefährdung gegeben haben, dass man auf so eine Idee überhaupt kommt. Das sind die ersten Fragen. Und was ich so höre von den Schilderungen der Polizisten, das war dann halt so eine Fortführung von dem, wie es nicht laufen sollte. Weil ich glaube, was Menschen in psychischen Krisen ja brauchen, ist ein ruhiges, empathisches auf sie zugehen. Da gehört Pfefferspray definitiv nicht zu dem Repertoire, was man anbieten sollte. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die in psychischen Krisen sind, Ängste haben. Ob die jetzt durch irgendein psychotisches Erleben oder durch Panikattacken oder sonst irgendwas ausgelöst sind, aber das ist eigentlich völlig normal, dass man Menschen, die Ängste haben, nicht noch weiter bedrängen soll. Also ich kann das Vorgehen überhaupt nicht verstehen, weil es allem widerspricht, wie man eigentlich so eine Krisenunterstützung anbieten sollte. Und tatsächlich ist es natürlich so, die Polizei denkt halt in schnelle Lösungen. Die Polizei ist auf Gewalt ausüben konditioniert. Das heißt, man muss sich dann schon fragen, ist das dann überhaupt die richtige Stelle, die in so einer Krise gerufen werden sollte? Und massive Gewalt bei einer drohenden Selbstgefährdung anzuwenden, erscheint mir völlig unsinnig, also mit nichts zu rechtfertigen.
Wie sieht denn für dich ein angemessener Umgang aus? Also vielleicht kurz was. Wie sieht denn für dich ein angemessener Umgang in solch einer Krisensituation aus? Was passiert da? Wie geht man damit um?
Also ich habe einen sehr interessanten Podcast gehört bei, ich glaube, Radio Nordpol war das. Da war jemand vom Krisendienst in Berlin und hat so ein bisschen berichtet von der Arbeit, die dort machen, wo sie eben gerufen werden bei allen möglichen Krisen, auch bei, wie haben Sie es genannt, Psychiatriekontakte. Also das waren die Menschen, die vorher schon mal in psychiatrischer Behandlung waren oder in irgendeiner Unterstützungsform waren. Da haben Sie eine Zahl genannt von, ich glaube, 2000 irgendwas im Jahr 2022, wo Sie in Krisen gerufen wurden mit Menschen, die psychiatrische Diagnosen und Vorgeschichten haben. Und die gehen dort aber anders vor, die gehen dort mit Zeit vor, personenzentriert, ressourcenorientiert. Sie gucken, was ist der Auslöser der Krise. Sie beschäftigen sich wirklich mit den Menschen und können das dann ganz in den allermeisten Fällen deeskalieren, ohne dass die Polizei da überhaupt dazu gerufen werden muss. Aber es ist eben ein psychosozialer Blick auf den Menschen und kein Blick durch die Brille eines Polizisten. Also ich glaube, es geht darum, was sehe ich, wenn ich in so eine Situation komme? Ja, wie nehme ich die Situation wahr und wie reagiere ich dann? Und Ruhe und Empathie und erstmal verstehen wollen, was ist hier überhaupt los, ist das Wichtige.
Du sprichst jetzt von Berlin. Gibt es ähnliche Anlaufstellen hier in Baden-Württemberg? Weißt du dazu etwas?
Es wurde ja versucht, Krisendienste hier in Baden-Württemberg auch zu etablieren. Wobei das, was, glaube ich, angedacht war, nicht in die gleiche Richtung gegangen wäre wie in Berlin. Da hat sich das ja wohl auch schon sehr lange entwickelt. In dem Podcast hieß es, da gibt es das schon seit 2001. Und es ist wirklich ziemlich durchdacht, was man da so hört. Ich glaube, das, was hier aufgebaut worden wäre, wäre da nicht rangekommen, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber der letzte Stand, den ich dazu mitbekommen habe, ist, dass das hier wohl aktuell doch nicht kommen wird. Ja.
Okay, das heißt, was würdest du empfehlen, Angehörigen, Betroffenen, Passantinnen, wie geht man, wie reagiert man im Falle einer psychischen Krisensituation, wenn man vor allem es vermeiden möchte, die Polizei zu rufen?
Also ich finde schon im Falle einer psychischen Krisensituation schwierig, weil jede Krise ist anders. Jeder Mensch ist anders. Also es gibt leider keine Patentrezepte, wo man sagen kann, so wie bei einem medizinischen Notfall mit einer stabilen Seitenlage macht man nichts verkehrt oder so. Sondern ich glaube, es geht erstmal darum, einen Kontakt zu dem Menschen herzustellen, der in der Krise ist und zu gucken, was ist hier. Der Mitarbeiter von dem Krisendienst hat es so schön formuliert, den Unterschied zwischen psychosozialer Krise und psychiatrischer Krise erstmal. Ja? Also von was reden wir hier überhaupt? Was ist überhaupt, was hatte Ante an dem Tag für ein Problem? Warum ist er in die Klinik gegangen? Erstmal das Gespräch suchen und ganz anders drauf zugehen, ja? Und gucken, was ist hier los. Und das hätte ich natürlich in dem Fall, so wie ich es gehört habe, von dem Arzt erwartet. Also die Polizei zu rufen, das erscheint mir dann angezeigt, wenn jemand wirklich irgendwo akut in der Situation ist, wo man denkt, jetzt tut er sich was an. Aber in allen anderen Situationen braucht es ein anderes Vorgehen.
Das heißt, für mich jetzt nochmal auch die Frage, weil gerade wir hatten jetzt beispielsweise auch den Fall mit Ertekin, Fall von Ante. Ante war ja unbewaffnet, also da war kein Bedrohungspotenzial, zumindest für Passantinnen irgendwie wahrnehmbar. Wir hatten in Mannheim hier den Fall von Ertekin Özkan, der tatsächlich mit einem ein Messer in der Hand hatte und mit freiem Oberkörper im Winter bei Minusgraden im Freien war. Er hatte selbst die Polizei gerufen. Die Polizei kannte ihn auch und die Reaktion der Polizei waren 4 Schüsse, einer direkt ins Herz. Da war die Angehörigen, die ja auch darauf reagieren wollten, also die mit Ertekin sprechen wollten, die Nachbarn, die die Situation anders regeln wollten, wurden gar nicht durchgelassen. Genau, und Ertekin ist dann verstorben. Also auch da jetzt wieder die Frage, Polizeieinsätze in psychischen Krisensituationen, man, ja.
Ich glaube, was da halt mit reinspielt und was man nicht raushalten kann, sind diese ganzen Narrative, die da irgendwie mit drin hängen. Und gerade wenn dann irgendwie auch noch ein Messer irgendwie im Spiel ist, dann gibt es, glaube ich, da so Narrative und Szenarien, die insbesondere Polizisten, aber auch viele Menschen, die einfach allgemein Medien konsumieren, einfach so im Kopf haben, die jetzt mit dem konkreten Sachverhalt vielleicht gar nichts zu tun haben, die dann aber die Wahrnehmung der Situation prägen. Und das war tatsächlich auch sehr spannend. Ich glaube, es ging um Mohamed Ramé, wo in dem Gerichtsverfahren dann auch irgendwie Polizisten dann Worte wie Messertäter und so verwendet haben. Und an solchen Worten merkt man, also die Schilderung, die ich da gehört habe, war, da saß jemand auch mit Selbsttötungsabsicht in einem Bereich, wo keine anderen Menschen waren. Und wenn ein Polizist aber in die Situation reingeht und solche Narrative wie Messertäter im Kopf hat, dann prägt das seine Wahrnehmung der Situation. Und ich habe mir dazu mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich arbeite ja auch in einer Einrichtung mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Wir haben da auch eine Kochgruppe. Das heißt, wenn man jetzt einem Polizisten ein Bild hinlegt mit einem Menschen und sagt, dieser Mensch hat eine psychiatrische Diagnose und dieser Mensch hat auf dem Bild ein Messer in der Hand, dann gehen bei dem Polizisten ganz bestimmte Szenarien im Kopf los und er denkt an Gewalt und Wörter wie Messertäter und überhaupt, wenn man mir dieses Bild vorlegt von einer Person mit einem Messer in der Hand und sagt, das ist ein Mensch mit einer psychiatrischen Diagnose, dann denke ich an Kochgruppe, Unfallgefahr und sowas, die Person könnte sich verletzen. Und je nachdem, was ich sozusagen in so eine Situation reininterpretiere, so verhalte ich mich in der Situation. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist auch das, die Polizei geht einfach immer von der Bedrohung auch für sie aus. Das heißt, in deren Kopf ist das auch so, wie sie es dann schildern, auch bei so einer Vernehmung. Aber das ist nicht die Realität, die auch neutrale Passanten sehen, die vorbeikommen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, warum das auch so eine Entwicklung ist, die sich zuspitzt.
Ich würde das gern kurz ergänzen. Vor allen Dingen, du hast jetzt den Fall angesprochen mit Mohamed Lamine Tramé. Das war ein Junge, der unbedingt nach Dortmund wollte, als er in Deutschland angekommen ist, weil er Fan von dieser Fußballmannschaft dort ist. An dem Tag, an dem er erschossen wurde, ein gelbes T-Shirt trug, auf dem Free Hugs to Save the World drauf stand. Also das ist die Situation gewesen, dass er in diesem Hinterhof war mit anscheinend einem Messer und genau, ihm wurde begegnet auf Sprachen, die er nicht verstanden hat. Ich glaube, es waren so 12 Sekunden Zeit, die es da gab und dann Taser und Maschinenpistole. Und das war, also ich finde, da sind auch nochmal die anderen Merkmale, du hast jetzt gesagt, je nachdem, wie der Polizist oder die Polizei, die Polizistin die Situation interpretiert. Ich glaube, hier werden nochmal deutlich, was aber die strukturellen Probleme sind, die da hinten dran stecken. Nämlich eben diese ganzen Dimensionen von Rassismus, von der Feindlichkeit gegenüber Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, also Ableismus und dann eben noch jeweils andere Kategorien, je nachdem, was jetzt in dem spezifischen Fall mit dabei ist. Also es ist nicht nur eine individuelle quasi Zuschreibung, die jetzt der Polizist da jetzt trifft, sondern da steckt halt ein komplettes System von Ungleichheit hinten dran, was in unserer Gesellschaft so präsent ist, dass, das haben wir gesehen, in dem Gerichtsverfahren alle sich darauf berufen können. Der Staatsanwalt hat sich letztendlich darauf berufen, die Verteidigung von den zwei Polizisten, der Richter in seiner Urteilsbegründung, da sind einfach die kompletten, also alle möglichen Dimensionen von Ungleichheit, die wir in der Gesellschaft haben, wurden dort quasi zu einem Urteil gemacht. Und das finde ich, und das 2024, fand ich das richtig, richtig schlimm. Also, dass das immer noch der aktuelle Stand in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass so geurteilt und so gesehen wird. Und auch, du hast die Medien angesprochen. Ich bin Medienkommunikationswissenschaftlerin. Ich gucke mir gerade die Berichterstattung von Mannheimer Morgen an über den Fall. Und ich will eigentlich gar nicht Fall sagen. Genau, über die Polizeigewalt, die tödliche Polizeigewalt gegenüber Ante P. Und natürlich verweisen die auch wieder auf diese ganzen Diskriminierungsformen, auf diese ganzen Ungleichheitsformen und das ist echt eine riesige Arbeit, die wir da vor uns haben, um das immer wieder aufzudröseln und zu sagen, nein, das stimmt nicht, was dieser was dieser Gutachter gesagt hat, von allen Schizophrenen geht eine Gefahr aus. Also völliger Quatsch. Offensichtlich ging die Gefahr hier von den zwei Polizisten aus. Und er dreht das um und das ganze Verfahren drehte sich nur darum, hier eine Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben und die Gefahr bei einer Person, die schutzbedürftig ist, die hilfsbedürftig ist, die Gefahr bei ihr zu verorten. Und das mit Hilfe von diesen ganzen Dynamiken, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Ja, das macht mich sehr wütend.
Am Ende kamen sie auch in der Urteilsverkündung dann an den Punkt, dass sie sagten, okay, es kann ja praktisch nicht nachgewiesen werden, dass Ante jetzt aufgrund dieses Polizeieinsatzes gestorben ist. Er wäre vielleicht so oder so an dem Tag verstorben. Das ist ja so das Erste, was einem aufstößt. Und genau, das sind diese Argumentation, die einen zweifeln lassen, inwieweit da tatsächlich eine Gerechtigkeit durch einen Prozess, durch ein Gerichtsurteil hergestellt werden kann. Ja, mit diesem Urteil sind ja auch viele weitere Konsequenzen verbunden, beispielsweise auch, wenn es darum geht, was Entschädigung anbetrifft. Ja. Für dich und deine Mutter hat sich ja einiges geändert seit dem Tod von deinem Bruder. Hast du irgendwelche Art Unterstützung erfahren von irgendwie eine Möglichkeit, Beerdigungskosten zu tragen, irgendwie eine Entschädigung für andere Ausfälle? Vielleicht kannst du uns auch dazu noch was sagen, weil vieles davon hängt ja auch dann wiederum mit diesen Gerichtsurteilen zusammen.
Genau. Wir haben nach dem Vorfall keinerlei Unterstützung erhalten von niemanden. Keiner hat sich entschuldigt. Wir mussten alles alleine tragen, von Beerdigungskosten, die Wohnung ausräumen. Genau. Ich hatte eine neue Stelle angetreten, konnte diese dann nicht mehr ausüben. Ich bin eine Sozialarbeiterin. Ich habe auch in einer psychiatrischen Nachsorgeeinrichtung gearbeitet mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Und daher weiß ich, dass die Polizeibeamten an dem Tag einfach alles falsch gemacht haben, was man überhaupt falsch machen kann. Und das zeigt mir auch, dass Polizeibeamte im Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht gut ausgebildet sind. Das hat sich auch in der Verhandlung gezeigt, als ein Lehrer der Polizeischule quasi als Zeuge gerufen war und da gar keinerlei konkreten Aussagen machen konnte, inwiefern Polizei überhaupt ausgebildet ist im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Er sprach immer von irgendwelchen Standards. Genau. Das heißt, also alles, was noch danach kam, die Verhandlung, die uns nochmal traumatisiert hat, Arbeitsplatzverlust, genau, also da kam noch viel, viel dann auch noch danach auf uns zu.
Also ich finde, an dem Punkt wird auch nochmal deutlich, was die, wie sich die Ungerechtigkeit finanziell auch jetzt gerade in den letzten 2 Jahren durchgesetzt hat. Also die Gewerkschaft der Polizei, bei dem anscheinend einer der Polizisten Mitglied war, auf jeden Fall hat diese Gewerkschaft der Polizei sofort die Kosten für die, also hat die Anwälte bezahlt, AnwältInnen von den Polizistinnen, hat sich um die Finanzierung der Gutachten gekümmert, alles Mögliche. Es gab am Ende sogar eine Spendenkampagne der Gewerkschaft der Polizei für die Strafe des Polizisten. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Und diese ganze finanzielle Macht, diese ganzen materiellen Möglichkeiten, diese ganzen, zum Beispiel, dass der Sprecher oder der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei ständig in den Medien genannt wurde und immer wieder quasi verlautbaren konnte, was ihr Narrativ ist, das steht halt im krassen Kontrast dazu, was die Möglichkeiten von Angehörigen sind in so einer Situation. Wir erleben das jetzt, wir sind gut vernetzt auch mit den Kollegen in in Dortmund mit der Initiative, wir sind mit Justice for Sammy, den Angehörigen vernetzt, also mit allen, denen wir sprechen, es ist immer dasselbe. Natürlich reißt es den Angehörigen erstmal den Boden unter den Füßen weg, was da überhaupt passiert, das ist klar, aber dann stürzt es einfach auch, also stürzten diese ganzen materiellen Fragen, diese ganzen Kosten auf sie ein, die Fragen, woher kriegen wir jetzt einen Anwalt, eine Anwältin, was sind überhaupt unsere Rechte, woher kriegen wir, das sind alles so wichtige, also existenzielle Fragen, die, für die es einfach keine Struktur gibt. Während die auf der Täterseite, auf der Täterinnenseite, gibt es eine komplette Struktur. Also das haben wir auch gesehen im Prozess, die ganzen KameradInnen von der Polizei, die kamen immer alle zum Prozess und so weiter und so fort. Es scheint gängige Praxis zu sein, das wissen wir von anderen Polizeiverfahren oder Verfahren wegen Polizeigewalt. Es scheint gängige Praxis zu sein, dass die Kolleginnen angehalten werden, auch in ihrer Dienstzeit dann zu diesen Verfahren zu gehen. Und das ist so eine ungerechte Verteilung von Macht, während die Angehörigen hier natürlich irgendwie gucken müssen, wie kriege ich überhaupt frei, damit ich da den Prozess wegen dem Tod meines Cousins besuchen kann und schaffe ich das überhaupt rechtzeitig da zu sein und komme ich dann überhaupt noch rein, weil natürlich der Saal schon fast zur Hälfte voll oder über Hälfte voll mit Polizei ist. Also das sind alles diese Fragen, wo uns richtig deutlich geworden ist, wir brauchen auf der Seite von den Opfern und Angehörigen von Polizeigewalt, brauchen wir eine Struktur, die das irgendwie auffangen kann, zumindest zum Teil auffangen kann, was da an Ungerechtigkeit geschieht, um überhaupt eine Gegenmacht herzustellen gegenüber diesem übermächtigen Apparat, den eben die Polizei mit allen ihren umliegenden Institutionen darstellt.
Okay. Ja, auch noch mal zur Ergänzung zu diesem Urteil, dass wir mit diesem Urteil, wir können quasi keine Leistung nach dem Opferentschädigungsgesetz beantragen. Wird aktuell noch geprüft. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen zu diesen Urteilen. Und man kann auch keine zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen. Und dann kann man ja auch dazu Hypothesen bilden, warum das so ist.
Kann ich noch was sagen? Wenn ich zu viel sage, dann musst du mich stoppen.
Kannst noch was sagen, gerne. Und dann hätte ich noch eine Frage an Carina tatsächlich.
Okay, nur zu dieser Ungerechtigkeit. Antonia hat es gerade gesagt, zivilrechtlich vorgehen. Also eine Sache, die ja ständig auch in den Medien kolportiert wurde, war, wie schlimm es den armen Polizisten danach ging, nachdem sie Ante umgebracht haben und wie viel Hass sie in den Medien, in den sozialen Medien abbekommen haben. Dafür wurde dann extra eine Kollegin abgestellt, die nichts anderes gemacht hat, als die ganze Zeit die Kommentare zu lesen und den Leuten hinterher zu gucken und die anzuklagen und dafür dann Gelder zu bekommen, die natürlich an die Polizisten gehen. Das sind alles Ressourcen, die haben jetzt die Angehörigen nicht. Und das ist, glaube ich, voll vielen nicht bewusst, auf wie vielen Ebenen da so eine krasse Ungerechtigkeit passiert ist in den letzten Jahren und die immer wieder passiert. Also ich meine, das ist jetzt ein Fall von Tausenden in diesem Land und von Millionen auf der Welt.
Darf ich dazu was sagen, was mich da jetzt die ganze Zeit schon beschäftigt? Das Schlimmste, neben dem es ist ein Mensch ums Leben gekommen, ist, dass diese Polizisten noch weiter im Dienst sein dürfen. Weil, also es hat sich für mich jetzt heute irgendwie komisch angefühlt, in eine Stadt zu fahren, wo ich weiß, dass es Polizei gibt, die doch, sagen wir mal, etwas schrägen Umgang mit Menschen mit psychiatrischen Krisen hat. Also und da, ja, also ich meine, natürlich sind es hier auch nicht alle Polizisten und so, aber da merkte ich so am eigenen Leib, wie solche Geschichten, die dann irgendwie passieren, einen auch beeinflussen. Und ja, also es hat mir ein bisschen, ich habe früher hier gewohnt, ein bisschen Angst gemacht, heute nach Mannheim zu fahren, weil ich gedacht habe, okay, das ist eine Stadt mit einer sehr gewaltbereiten Polizei offensichtlich.
Wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch, Carina, hattest du, glaube ich, auch eine Studie von Thomas Feltes, meine ich, erwähnt. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Nicht ein Artikel.
Ein Artikel, genau, wo es dann auch hieß, 75%. Ja?
Nee, Das war nicht dieser Artikel, nein, also da muss man Herrn Feltes in Schutz nehmen. Aber es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Artikel von einem Professor, wo eben auch formuliert wird, 75% der Männer mit einer Psychose würden irgendwann gewalttätig werden oder Schizophrenie und ich glaube 53% der Frauen. Das heißt, es gibt solche wissenschaftlichen Fachartikel, so nennen sie sich zumindest, die im Umlauf sind, wo natürlich diese ganzen Narrative, also all das wird sozusagen transportiert und in die Welt gesetzt und dann kommen Gutachter zu so Einschätzungen und gehen von einer Zwangsläufigkeit aus. Und die ist so nicht gegeben, weil wenn die so wäre, das würde ich mitbekommen.
Ich glaube, meine Frage zielte eher darauf, dass die Opfer, die bei Polizeieinsätzen ums Leben kommen, in der überwiegenden Mehrheit unter anderem eben auch in einer psychischen Krisensituation sich befinden. Genau. Also das, wir sortieren uns einen kurzen Augenblick.
Das findet sich aber besser und schneller.
Also ich meine, die Zeitschrift Zillip beispielsweise veröffentlicht ja auch Zahlen dazu.
Genau. Und ich habe hier einen Artikel von Asmus Finzen auch, tödliche Polizeischüsse, schlechte Karten für psychisch Kranke, der Artikel ist von 2014 schon damit beschäftigt hat, dass zum Stand 2014 seit 2007 in Deutschland mindestens 16 psychisch Kranke in der Auseinandersetzung mit der Polizei ums Leben gekommen sind. Und das sind eben die Fälle, wo es dann ganz klar ist. Also Fälle, wo es durch Ersticken oder sowas passiert ist, die tauchen ja da noch gar nicht auf. Also das heißt, das ist auch schon länger ein bekanntes Problem, was einfach ja, viel zu wenig bekannt ist. Ja.
Okay, dann möchte ich an diesem Punkt gerne den Raum für Fragen öffnen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass hier gefilmt und mitgeschnitten wird, also Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden. Wer also nicht mitgeschnitten oder gefilmt werden möchte, sagt das bitte vorab. Wir haben allen Anwesenden darauf hingewiesen und diese Mitschnitte dürfen dann nicht veröffentlicht werden. Deswegen, wenn euch das unangenehm ist, wenn ihr das nicht möchtet, sagt das bitte vorab dazu. Genau. Okay. Gibt es Fragen? Okay, wenn es jetzt gerade hier vor Ort keine Fragen gibt, würde ich vielleicht mal in Online-Chat reingucken wollen. Gibt es da Meldungen? Möchte jemand einen Wortbeitrag aus dem Chat oder gibt es Fragen, die formuliert wurden, schriftlich?
Okay, also erstmal mein Beileid an die Angehörigen. Ich habe jetzt zwei Fragen. Die Sache ist ja die, dass Polizei in der Stadt, dachte ich, die müssen jetzt neuerdings dieser Bodycam rumlaufen. Kann es sein, dass das in dem Fall von dem Anta ausgeschaltet war? Und es bei den anderen zwei Fällen war die auch ausgeschaltet? War das Thema in dem Gerichtsverfahren oder nicht?
Genau, die Bodycams waren nicht eingeschaltet und es war auch Thema im Gerichtsverfahren.
Und gab es eine Begründung dafür, warum nicht? Oder?
Weil man die nur einschaltet, wenn man davon ausgeht, dass für Polizeibeamte sich eine Gefahrensituation entwickeln könnte in diesem Einsatz. Mhm. Also es ist wohl nicht Pflicht, die Bodycam anzuschalten.
Aber dazu hätte ich jetzt mal die Frage. Also an einer Stelle wurde doch dann damit argumentiert, dass sie auch eine Gefahr für sich gesehen haben. Warum haben sie in dem Moment die Kameras nicht angemacht?
Also das ist wirklich sehr unheimlich, ne, finde ich.
Ja, aber ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass Bodycams das Problem der Polizeigewalt lösen, weil das wird oft als Alternative oder als ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass Bodycams irgendwie das Problem der Polizeigewalt lösen. Das wird ja öfter mal als Forderung vorgebracht. Tatsächlich bedeutet das nur, dass mehr Gelder in die Polizei fließen und man am Ende vielleicht eine Aufnahme davon hat, was passiert ist, aber vielleicht auch nicht. Aber es gibt quasi, das führt nicht zu einer Prävention von Polizeigewalt, genau wie andere Möglichkeiten, die dann immer eingebracht werden, wie Taser oder so. Deswegen ist das jetzt auch nicht irgendwas, auf das wir uns fokussiert haben als Initiative.
Ja, ich dachte, es würde halt transparenter machen, was da passiert ist.
Das ist, glaube ich, eine Illusion. Also wir haben in Mannheim seit einigen Jahren ein Projekt, das heißt Mannheimer Weg 2.0. Das bedeutet die Überwachung von zentralen Plätzen in Mannheim durch die Mannheimer Polizei. Das ist quasi die verkaufen das als ein Sicherheitsprojekt, das ist ein Überwachungsprojekt, in dem es darum geht, permanent bestimmte Plätze in Mannheim abzufilmen. Und wir hatten Aufnahmen, die haben wir gesehen in dem Verfahren von vom Marktplatz zum Beispiel. Und es ist immer die Frage, wer hat eigentlich welchen Zugriff auf diese Aufnahmen, die ja letztendlich eben der Polizei gehören. Und deswegen ist immer so eine kritische Frage. Und letztendlich die Videos, die wirklich interessant waren und die überhaupt dazu geführt haben, nach Einschätzung der Initiative, dass es zu einem Verfahren gekommen ist, das waren die privat gefilmten Videos von AugenzeugInnen, die in dem Moment schnell genug geschaltet haben und gesagt haben, oh, da passiert was Unrechtes, ich nehme das jetzt auf und ich stelle es danach der Öffentlichkeit zur Verfügung. Also eigentlich hat uns das wieder gezeigt, dass was schon Initiativen gegen Polizeigewalt seit zig Jahren sagen, wir brauchen Möglichkeiten der Gegenüberwachung, um überhaupt das darzustellen oder dokumentieren zu können, was da passiert. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Staat bestimmte Überwachungsmechanismen hat, die dann gegen ihn verwendet werden.
Dann noch eine Frage, das hatte, glaube ich, auch Carina angesprochen, wegen dem Arzt. Hat der irgendwie mal eine Stellungnahme abgegeben, warum er so gehandelt hat? Weil das macht ja auch keinen Sinn eigentlich.
Genau, das sehe ich auch zumindest so aus dem Seitenwinkel. Eine Frage aus dem Online-Chat, was tatsächlich mit dem Arzt war. Könnt ihr dazu noch was sagen?
Also es gab ein Verfahren gegen den Arzt, was eingestellt wurde, gegen eine Zahlung von 8.000 Euro. Das heißt, wahrscheinlich hat er einfach ein höheres Gehalt, deswegen war der Tagessatz anders als bei den Polizisten. Aber genau, also das, so viel können wir sagen. Also eine Argumentation von der Nebenklage war, dass die Polizisten die Anweisungen des Arztes nochmal selber hätten darüber nachdenken müssen, dass sie nicht einfach machen, der Arzt sagt, hier, die Person ist selbst gefährdet und dass sie dann einfach dieser Anweisung folgen, sondern dass sie selber nochmal überlegen, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, so habe ich es zumindest verstanden. Genau, also da ist für mich ehrlich gesagt, sind da in der Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und Staatsgewalt ehrlich gesagt auch noch ziemlich viele Fragen offen. Wir wissen aus Interviews, die danach geführt wurden, dass die Zusammenarbeit von der vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit und der Polizei Mannheim und vor allem dieser H4-Wache so aussieht, dass sie mindestens ungefähr jeden dritten Tag einen Kontakt haben. Also dass jemand aus der Psychiatrie sagt, holt bitte Person XY zurück in die Psychiatrie. Also die haben jeden dritten Tag eine Anweisung quasi aus dem ZI, der sie auch Folge leisten. Und das ist natürlich umso unverständlicher dann, warum die Polizisten, die beide schon seit Jahren in dieser Wache arbeiten, anscheinend gar keine Ahnung haben oder ein anderes Interesse haben, als man das eigentlich haben sollte im Umgang mit Menschen in psychischen Krisen.
Das war der erste Teil der Sondersendung zu Polizeigewalt in psychischen Krisen. Ihr hört den Bermudafunk, das freie Radio Rhein-Neckar. In Mannheim auf der Frequenz 89,6 MHz, in Heidelberg auf der Frequenz 105,4 MHz oder im Livestream auf bermudafunk.org. Ihr fragt euch jetzt, wie es weitergegangen ist. Dann hört euch doch gerne noch den zweiten Teil der Sendung an. Da geht die Fragerunde noch weiter und vielleicht sind da auch Fragen beantwortet, die ihr gerade noch im Kopf habt. Alle Infos zur Sendung findet ihr auf der Bermudafunk-Website www.bermudafunk.org. Da habe ich euch auch nochmal alle Links eingestellt. Und zwar unter Freiraum. Das ist nämlich das Format, in dem es möglich ist, Sondersendungen wie diese hier im Radio zu senden. Den gesamten Mitschnitt der Veranstaltung findet ihr auch nochmal auf der Website der Initiative 2. Mai inklusive Transkript für die Leute, die lieber mitlesen wollen.